Deutschlandfunk zur Diskussion.
Sonntag, 9. Juni, Europawahlen. Rechtspopulistische Parteien sind erfolgreich, werden in Italien, Frankreich, Österreich stärkste Kraft. Die AfD in Deutschland landet auf Platz 2. Sonntag, 30. Juni. Erste Runde der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich. Die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen liegt mit 33% vorne. Montag, 1. Juli, Ungarn übernimmt turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft. Mit Premier Orbán tritt ein Rechtspopulist an, der wie kaum ein anderer Regierungschef versucht, die EU von innen zu torpedieren. Dienstag, 2. Juli. In den Niederlanden ist die neue rechtsgerichtete Regierung vereidigt worden, die die strengste Asylpolitik, die es je gab, verspricht. Neue Machtverhältnisse, wie verändern Rechtsaußenparteien Europa? Welche Rezepte gibt es dagegen? Oder muss die Europäische Union das nicht einfach aushalten? Dazu wollen wir heute diskutieren. Mein Name ist Maria Grunwald und das sind meine Gäste. Lynn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland. Das ist ein überparteiliches Netzwerk, das sich für Europa engagiert, unter anderem gefördert vom Auswärtigen Amt. Lynn Selle geht bislang davon aus, dass die Rechten gar nicht so einen Einfluss in Europaparlament haben werden. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend.
Jan-Werner Müller, Politikwissenschaftler, der das Standardwerk Was ist Populismus geschrieben hat. Er lehrt und forscht an der Princeton University. Er sagt, entscheidend ist jetzt das Verhalten der Parteien Mitte-Rechts. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Müller.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Rolf-Dieter Krause, mein nächster Gast, langjähriger ehemaliger ARD-Fernsehkorrespondent in Brüssel. Seine Meinung, Europa ist mies erklärt und von Populisten missbraucht worden. Willkommen.
Guten Abend.
Und Ralf Brinkhaus, seit 2009 CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Gütersloh I, Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und ehemaliger Unionsfraktionsvorsitzender. Vor den Europawahlen hat er sich eine hohe Wahlbeteiligung gewünscht, damit die demokratische Mitte gestärkt wird. So hat er es formuliert. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Sie alle sind aus Berlin zugeschaltet. Wir diskutieren live. Sie alle sind in Berlin aber an unterschiedlichen Orten. Sprich, wir können uns nicht sehen, aber wir freuen uns, dass Sie es alle möglich gemacht haben. Herr Krause, ich stelle an Sie die erste Frage. Als langjähriger Brüssel-Korrespondent, da haben Sie ja vieles beobachtet. Für wie gefährlich halten Sie es, dass Parteien am rechten Rand in Europa jetzt stetig zunehmen?
Ich glaube, im Moment ist die Gefahr noch nicht so groß. Die demokratischen, proeuropäischen Kräfte bilden immer noch eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Aber es gibt eine wachsende Opposition und es gibt sehr viel Verhinderungsmacht durch die verschiedenen rechten Gruppierungen, die sich im Europaparlament gerade finden. Die sind ja auch nicht die einzigen. Es gibt noch linkspopulistische Bewegungen wie in der Slowakei. Also es gibt Verhinderungsmacht. Und ich glaube, dass man eigentlich mehr auf das Verhalten der proeuropäischen Parteien gucken muss, wenn man den Populismus erklären will. Das, was Sie mir, das Zitat, was Sie völlig richtig wiedergegeben haben, es waren oft genug Christdemokraten, Sozialdemokraten und andere, die sich sehr polemisch über Europa geäußert haben und eigentlich den Boden bereitet haben, auf dem dann auch ein ganz anderer Populismus gedeihen konnte.
Bin mir sicher, auf den Punkt kommen wir gleich noch zu sprechen. Herr Müller, ich möchte Sie mit reinbringen. Auch an Sie nochmal die Frage, wie gefährlich ist das jetzt, dass die Parteien am rechten Rand so zugenommen haben?
Also es wird ja schon seit vielen Jahren das Gespenst an die Wand gemalt, dass die ganzen Rechtsaußengruppierungen sich irgendwann mal vereinigen könnten. Das ist theoretisch auch möglich. Also die Meinung, dass es quasi per Definition logischerweise keine internationale der Nationalisten geben könnte, stimmt so nicht. Gleichzeitig ist aber der letzte Versuch ja gerade wieder gescheitert. Orbán hatte ja vor der Wahl ganz klar gesagt, ich möchte, dass Meloni und Le Pen sich endlich zusammenfinden. Wir könnten endlich eine ganz große Kraft in Europa werden. Das ist schon wieder gescheitert. Ich denke nicht zuletzt deswegen, weil inzwischen auch manche der Rechtsaußenfiguren sehr davon profitieren, dass es Parteien gibt, die noch weiter rechtsaußen sind. Und dass das, was ja in Frankreich als die Entteufelungsstrategie bei Le Pen bekannt wurde, davon profitieren kann, dass man sagt, wir sind aber nicht wie die AfD. Oder wie bei Meloni, ich bin doch für die Ukraine, ich bin sogar pro EU, ich bin nicht wie Salvini.
Also sprich, also
diese Dynamik.
man tritt gemäßigter auf, um wählbarer zu werden.
Genau, und deswegen hat man im Grunde auch einen Anreiz zu sagen, ich mache jetzt aber nicht unbedingt mit allen was zusammen, sondern profitiere davon, dass ich mich von gewissen Parteien auch distanzieren kann, um es sehr deutlich zu sagen, bürgerlichen Kreisen zu beweisen, dass ich ja gar nicht rechtspopulistisch oder gar rechtsextremistisch bin, auch wenn das de facto so nicht stimmt.
Mhm. Frau Selle, Sie haben in früheren Interviews gesagt, der Einfluss der rechtsextremen Parteien im Europaparlament sei gering. Warum?
Naja, weil sie sich im Grunde nicht wirklich nicht konstruktiv beteiligen an der Arbeit im Parlament. Das Europaparlament ist ja noch mal sehr viel mehr ein Arbeitsparlament. Und was Herr Müller eben schon gesagt hat, sie im Grunde sehr fragmentiert sind. Also sie dadurch, dass es ja die EKR-Fraktion gibt, sozusagen die gemäßigt rechtsaußen und die Idee, also die Rechtsextremisten und dann jetzt auch noch einige, die sich noch nicht zugeordnet haben, ist es im Grunde sehr schwer, sich da einheitlich zu positionieren und dadurch werden die auch keinen großen Einfluss auf Politikgestaltung im Europäischen Parlament haben. Aber gleichzeitig, und das ist sozusagen das europäische Mehrebenen-System, hat es natürlich auf der nationalen Ebene, in den nationalen Parlamenten natürlich ganz zentrale Auswirkungen, wenn wir jetzt auch nach Frankreich schauen. Und das wiederum kommt zurück auf die europäische Ebene, aber dann eher im Rat und in der Europäischen Kommission, weniger im Europäischen Parlament.
Mhm. Herr Müller, muss man dann also nicht besorgt sein?
Man muss sehr besorgt sein. Allein schon deswegen, weil ja seit vielen, vielen Jahren die EU eine Art langsamen Verfall von innen erlebt. Also Viktor Orban hat es geschafft, innerhalb der Union, die ja ständig von ihren Werten von Demokratie, Menschenrechten etc. spricht, eine Autokratie zu errichten. Die EU hat bis heute keine Mittel gefunden, um dem entgegenzuwirken. Er hat zwar seinen großen Alliierten Kaczynski verloren, aber jetzt steht Robert Fico bereit, um ihm auch wieder unter die Arme zu greifen. Man denkt ja immer, das Ende der EU müsste mit so einem riesigen Knall passieren. Es kann aber auch einfach durch einen inneren Verfall stattfinden. Es kann dadurch stattfinden, dass auch Akteure, die theoretisch eigentlich die Hüterin der Verträge sein sollte, wie die Kommission, schon seit vielen Jahren viel weniger Vertragsverletzungsverfahren einleitet und so langsam die Standards erodieren, ohne dass man immer damit rechnen müsste, ein Land würde jetzt die EU offiziell verlassen oder es käme quasi zu einer offiziellen Auflösung des Ganzen.
Also sprich, die Rechts- oder die Parteien rechts außen haben sich ja in dem Sinne gewandelt, dass sie gar nicht mehr offen die Abschaffung der EU fordern, sondern jetzt sozusagen in der EU schon sind. Beispiel Ungarn, Sie haben es genannt, und von innen heraus die EU aushöhlen. Und das empfinden Sie eigentlich als stetig ansteigend und als gefährlicher.
Die EU ist ja primär eine Kreation von und durch Recht. Und wenn Gerichte in Europa, in den Nationalstaaten, die ja auch immer sich mit europäischem Recht beschäftigen, manipuliert oder korrumpiert sind, wie es in Polen geschehen ist, wie es in Ungarn geschehen ist, wenn die Gerichte sich nicht mehr gegenseitig vertrauen können, dann sozusagen stottert es irgendwann im Maschinenraum. Dann funktioniert das Ganze eigentlich nicht mehr wirklich. Und das erleben wir schon seit einiger Zeit. Die EU hat bisher keine Mittel gefunden, dem entgegenzuwirken. Man kann natürlich verstehen, dass die EU in vieler Hinsicht auch von Krise zu Krise taumelt, dass man immer wieder das Argument bringen kann, wir müssen aber doch Einigkeit demonstrieren, sei es in der Eurokrise, sei es in der Flüchtlingsfrage, sei es jetzt mit Hinblick auf die Ukraine. Deswegen muss man doch wieder irgendwie Viktor Orban ins Boot holen, doch wieder irgendwie die Bogen glätten. Nur als eigentliche Rechtsgemeinschaft funktioniert das Ganze weniger und weniger.
Also müssen wir uns Sorgen machen. Ich greife auf, was Herr Krause am Anfang gesagt hat. Und er hat gesagt, andere Parteien haben den Populisten den Boden bereitet. Herr Brinkhaus, Sie sind von den Christdemokraten. Deswegen frage ich Sie, sehen Sie das auch so? Hat auch unter anderem Ihre Partei oder auch Stimmen aus der EVP, aus der Europäischen Volkspartei, haben die den Boden bereitet für Rechtspopulisten?
Naja, also steile These, der würde ich also einfach mal widersprechen.
Weil?
Weil ich einfach mal sagen würde, dass diese Europawahl eigentlich gar keine Europawahl war, sondern die Leute haben national durchgewählt. Und wenn das so ist, dass sie national durchgewählt haben mit einer europäischen Dimension, dann ist das Erstarken der links- und der rechtspopulistischen Parteien einfach nicht das Phänomen von Europa, sondern es ist ein nationales Phänomen. Und deswegen muss man tiefer gehen in der Analyse und muss sich die Frage stellen, warum ist es so, dass sich diese Parteien auf nationaler Ebene durchgesetzt haben? Und dann haben wir eine ganz andere Diskussionsgrundlage.
Nämlich, welche haben wir da? Also in Deutschland geht es ja um die AfD und die ist auf den zweiten Platz gelandet bei der Europawahl.
Und da muss man sich einfach die Frage stellen, ob alle Parteien, die staatstragend sind, geliefert haben. Das heißt, ist es so, dass sie irgendwo auch dort mitspielen, wo die Menschen dann der Meinung sind, das ist wichtig für sie. Und das sind gar nicht die europäischen Fragen, sondern das sind die Altersfragen, die die Menschen bewegen. Und weil diese Altersfragen nicht gelöst werden, weil Verwaltungen zu langsam sind, weil Sachen nicht mehr funktionieren, weil Kita-Plätze nicht da sind, wird eine Wahlentscheidung getroffen. Und die hat erstmal gar nichts mit Europa zu tun. Das heißt, meine These ist, wenn wir tatsächlich populistische und extremistische Parteien bekämpfen wollen, dann müssen wir das zunächst auf nationaler Ebene machen. Und zwar dadurch, dass wir gute Politik machen, die nah bei den Menschen ist und die Probleme löst, die die Menschen tatsächlich haben.
Dann komme ich auf Herrn Krause zurück. Herr Krause, wie haben Sie das genau gemeint? Andere Parteien haben den Boden bereitet.
Na, erinnern Sie sich mal.
Und Sie dürfen gerne auch noch die Union oder die EVP ansprechen.
Ja, denken Sie mal einfach an die Sprüche, die Edmund Stoiber über Europa gemacht hat.
Das war doch furchtbar.
Herr Krause, aber
das ist doch Entschuldigung. Ganz lange her.
Natürlich ist das lange her. Aber es ist eben jahrzehntelang passiert. Und Nein. Ich war ja nun nicht nur Korrespondent in Brüssel, sondern ich war auch viele Jahre Korrespondent in Bonn, in der deutschen Hauptstadt damals. Und was meinen Sie, wie oft ich als Journalist von Christdemokraten, von Liberalen, von Sozialdemokraten gehört habe, wenn es irgendwelche unpopulären Maßnahmen zu treffen galt, das schieben wir nach Brüssel, die müssen ja nicht gewählt werden. Also erzählen Sie mir da nichts. Aber Sie haben in einem Punkt sicherlich recht, die Wahlen waren eher national bestimmt, das sehe ich auch so. Aber das ist es nicht alleine. Warum sind immer mehr Bürger nicht bereit, Europa zu verteidigen und sich auch in so einer Wahl europäisch zu positionieren? Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir über Europapolitik nie wirklich diskutiert haben, nie gestritten haben. Wenn etwas im Namen Europas gemacht wurde, dann war es immer gut. Und wenn jemand was dagegen sagte, ich sag mal gegen die Währungsunion oder gegen Schengen, dann hieß es ja, bist du etwa antieuropäisch? Und dann wurde alles getötet. Und so ist es gekommen, dass das erstmal ein Randthema war, aber ich erinnere mal daran, die AfD ist als Anti-Euro-Partei gegründet worden. Das große Migrationsthema hat damit zu tun, dass auch die Geschichte von Schengen eine von gebrochenen Versprechungen ist. Wir haben die Binnengrenzen abgeschafft, haben alle gewusst, dann müssen die Außengrenzen besser kontrolliert werden. Und de facto haben wir keine Kontrolle an den Außengrenzen. Es gelingt einfach nicht. Und da sagen natürlich Leute, dass das nicht funktioniert. Genauso das gebrochene Versprechen bei der Währungsunion. Es wurde versprochen, wir Deutsche werden nie für die Schulden anderer Länder da gerade stehen müssen. Und das tun wir längst. Also und in anderen Ländern gibt es ähnliche Dinge, wo die Leute sich dann aufregen und sagen, hey, das stimmt doch alles nicht, was ihr gesagt habt. Und das ist die Debatte, die wir führen müssen. Sind wir die anderen, die für Europa sind, die davon überzeugt sind, dass dieses Projekt ein ganz wichtiges ist, das nicht sterben darf? Haben wir uns immer redlich verhalten? Und das ist meine Antwort. Nein.
Und haben wir das auch gut genug erklärt? Frau Selle, ich dachte gerade, Sie wollen da garantiert darauf antworten, weil Ihr Job ist es ja schlichtweg, sozusagen sich für Europa zu engagieren und Europa auch zu erklären.
Naja, erstmal ist es mein Ehrenamt und nicht mein Job, aber genau, es ist mir wichtig. Und ich wollte auf zwei Sachen eingehen. Einmal den Punkt von Herrn Krause, die Leute interessiert Europapolitik nicht, das sehe ich ganz anders und wird auch geteilt, ne, dass die letzten Wahlen, dass die Wahlbeteiligung deutlich hochgegangen ist. Wir hatten jetzt 65% bei der Europawahl. Aber das Problem sind, glaube ich, gar nicht so sehr die Bürgerinnen und Bürger, sondern, und das geht an alle proeuropäischen Parteien, dass einfach der Wahlkampf nicht nur bei dieser Europawahl, aber besonders bei dieser Europawahl wirklich Mist war. Also wir hatten wirklich rein nationale Wahlkämpfe, wir hatten deutsche Spitzenpolitikerinnen, die plakatiert wurden. Also es war einfach die totale nationale Nabelschau und das finde ich einfach sehr enttäuschend, weil ich glaube, das Potenzial ist da. Wir haben es 2019 gesehen, da waren die großen Themen Klimawandel und Migration und das wurde paneuropäisch diskutiert. Also wir haben im Grunde in diesem Jahr sogar noch einen Rückschritt in den Wahlkämpfen gesehen. Und ich wollte gerne auch noch einen Punkt machen zu dem Thema sozusagen der nationalen Wahlkämpfe, weil man sieht das auch im Positiven. Also wir reden ja jetzt sehr viel darüber, die Rechtspopulisten, die überall stärker geworden sind, das stimmt ja auch nicht. Also wenn wir beispielsweise in die nordischen Staaten, Schweden, Dänemark, Finnland gucken, da sind die total abgestürzt. Und da sind die abgestürzt auch aus innenpolitischen Gründen, aber auch, weil sich die Rechtspopulisten selber entzaubert haben, weil sie da teilweise an der Regierung waren oder die Regierung toleriert haben und man einfach gesehen hat, die können die Probleme, vor denen wir heute stehen, eben auch nicht lösen.
Frau Selle, da möchte ich gerne reingehen, weil ich weiß, dass Herr Müller das anders sieht. Er sagt nämlich, dass sozusagen, wenn Rechtspopulisten an der Regierung sind oder an der Macht oder in Verantwortung sind, dass sie sich dann eben gerade nicht entzaubern, dass das ein Mythos sei. Herr Müller.
Also so pedantisch professoral das klingen mag, es kommt wirklich auf den Einzelfall an. Es ist sicherlich so, dass sogar in dem einen Fall, wo es am klarsten schien, soll heißen 2000 in Österreich. Sie erinnern sich, der extrem geschickt machiavellistische Wolfgang Schüssel, der Christdemokrat, hat die FPÖ in seine Regierung geholt. Damals Riesenskandal, Gerhard Schröder, Jacques Chirac waren europaweit unterwegs als Verteidiger der Demokratie. Und die FPÖ hat sozusagen sich völlig gemäß dem intendierten Skript verhalten. Sie haben sich als korrupt herausgestellt, sie haben sich gespalten, sie sind eindeutig gescheitert in ihren Ministerien. Jeder hätte gedacht, genau das Entzauberungsskript, das sich alle wünschen. Naja, und wo steht die FPÖ heute? Also diese Vorstellung, wenn man da einmal die machen lässt, dann sozusagen wird der Spuk vorbei sein, stimmt so nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass die Vorstellung, die könnten per se nicht regieren, weil sie hätten so wahnsinnig unterkomplexe Ideen, und wir wissen ja alle, die Welt ist komplex, ist einfach empirisch falsch. Also Viktor Orban regiert jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren und seine, wenn man das so etwas pervers ausdrücken darf, populistische Regierungskunst soll heißen Kaperung der Wirtschaft für die eigenen Interessen, Besetzung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Einschüchterung der Zivilgesellschaft, Kaperung des Justizsystems. Das ist ja eine Art von populistischem Regierungswissen, das A, auf seine Weise funktioniert und B, vor allem sehr leicht zu kopieren ist. Denn Kaczynski hat das ja dann quasi direkt nachgemacht. Fico wird es jetzt auch probieren, wenn Sie sich anschauen, was im Moment in der Slowakei mit den Kulturinstitutionen passiert. Also insofern diese Vorstellung, das wird sich irgendwie alles von alleine regeln, wenn man die nur mal machen lässt, ist hochgradig naiv.
Ich wollte nur, wenn ich da kurz drauf reagieren darf, weil ich will, also ich teile Ihre Einschätzung, Herr Müller, und ich will auch nicht sagen, dass es sich grundsätzlich dann selber ausläuft, aber ich wehre mich so ein bisschen gegen diese deterministische Sicht, jetzt kommen überall die Rechtspopulisten an die Macht und es wird sich nie wieder, also schauen wir die Wahlen in Polen. Hätte auch wenige für möglich gehalten, dass es am Ende so deutlich ist, dass es jetzt auch bei der Europawahl nochmal, wenn auch knapp, bestätigt wurde. Und wie gesagt, in den skandinavischen Ländern, ne, das ist, muss nicht immer so sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man total wachsam ist und dass man natürlich da, während den Anfängen ist da letztlich das Stichwort. Aber dieses, ne, wenn da jetzt einmal Rechtspopulisten an der Macht sind, wird das für immer so sein. Also ich finde, da muss man einfach gucken, weil wir haben ja weitestgehend stabile Demokratien und solange es nicht so einen Staatsumbau gibt, wie es ihn in Ungarn gegeben hat, wo wir letztlich die Wahlautokratie haben, ist das einfach, ja, würde ich mir wünschen, das so ein bisschen zu differenzieren auch.
Frau Selle,
wenn
hier
ich
noch.
Das so sagen darf, ich stimme Ihnen völlig zu. Es geistert ja auch seit mindestens 10 Jahren dieses Bild einer vermeintlich unaufhaltsamen populistischen Welle durch die Medienlandschaft. Das ist empirisch schlicht falsch. Diese Parteien haben Erfolg, weil sie Wählerinnen und Wähler mobilisieren, die sich eigentlich aus der Politik verabschiedet hatten. Und mit Verlaub, die Rechtspopulisten haben auch deswegen einen Machtzuwachs, weil vermeintliche Mitte-Rechts-Kräfte mit ihnen entweder direkt koalieren oder ihre Position de facto kopieren und sie dadurch natürlich auch letztendlich
legitimieren. Geben Sie uns da ein Beispiel, Herr Müller.
Das Eklatanteste für mich war der Februar 2022. Valérie Pécresse, die Präsidentschaftskandidatin der Gaullisten, also so Mainstream, wie es in der französischen Fünften Republik nur sein kann, hat gesagt, dass an dieser Theorie des großen Austausches, also die Verschwörungstheorie, dass die vermeintlich wahren Europäer durch Muslime ersetzt werden sollen, dass da ja vielleicht doch irgendwie was dran sein könnte. Also und sie hat zwar versucht, am nächsten Tag zurückzurudern, aber wenn die Brandmauer erstmal gefallen ist, wenn die bürgerlichen Kreise, die jetzt sich ja selber nicht irgendwie als rechtsextrem wahrnehmen, das Signal bekommen, Marine Le Pen hatte eigentlich immer schon recht, dann sozusagen kann man den Damm nicht mehr stopfen, dann kann man den Cordon Sanitaire nicht nochmal neu errichten, dann hat man genau das Ergebnis, was wir jetzt in Frankreich haben.
Also das ist mir, wenn ich mal was sagen darf, also das ist mir jetzt alles echt zu theoretisch und zu abgehoben, die Diskussion. Ich glaube wirklich, wir sollten uns weniger damit beschäftigen, zu sagen so, oh, jetzt gibt es Rechtspopulisten, was sind die Mega- und die Metaströme, die dazu geführt haben, dass sie gewählt worden sind, sondern wir als demokratische Partei in der Mitte, wir müssen uns damit beschäftigen, liefern wir denn? Erfüllen wir die Erwartungen der Bürger? Sind wir gut genug? Wir reden immer nur irgendwo über die Populisten auf der linken und rechten Seite. Ich glaube, es wäre mal besser, darüber zu reden. Was hat diese Europawahl, was hat das Ergebnis dieser Europawahl, was hat das Ergebnis der Wahl in Frankreich, was hat das Ergebnis der Wahl in den Niederlanden damit zu tun, dass die Parteien, die jahrzehntelang diese Länder da getragen haben, nicht geliefert haben. Und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir sollten auf uns schauen und wir sollten weniger auf die anderen Parteien schauen.
Herr Brinkhaus, kommen wir gleich drauf. Sie haben ja vorhin auch gesagt, es kommt darauf an, dass man auf nationaler Ebene gute Politik macht, um sozusagen den Rechtspopulisten was entgegenzusetzen. Ich komme aber trotzdem nochmal auf den Punkt von Herrn Müller zurück. Herr Müller hat ja gesagt, es kommt auf die Mitte-Rechtsparteien an und es ist fatal, wenn sich andere Parteien sozusagen auch der Rhetorik von rechts außen bedienen. So, und jetzt sind wir auch nochmal, wird Sie nicht wundern, aber wir sind nochmal bei der Union, bei einer EVP-Partei. Herr Brinkhaus, die Frage geht an Sie. Sie haben mit der Union einen Vorsitzenden, der sich ja öfter mal der Rhetorik bedient. Ich erinnere nur, wenn eben die Söhne von Migranten kleine Paschas genannt werden, eine Äußerung von Herrn Merz, oder wenn Herr Merz die CDU als Alternative für Deutschland mit Substanz bezeichnet, oder wenn er Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine damit angeht, dass er sagt, sie würden Sozialtourismus betreiben. Er hat sich für die Formulierung Sozialtourismus entschuldigt. Aber trotzdem, ist da nicht so eine Verschiebung? Da ist eine Verschiebung in der Sprache, eine Verschiebung in der Rhetorik. Das kann gefährlich sein, sagt Herr Müller. Wie stehen Sie dazu, Herr Brinkhaus?
Naja, also ich hätte diese Wortwahl nicht gewählt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass es mittlerweile von den Parteien links von uns ist, ein Kampfinstrument geworden ist, zu sagen, wenn man bestimmte Themen anspricht. Also das ist jetzt aber Sprache der Rechtspopulisten. Das sind Themen der Rechtspopulisten. Und ich glaube, dadurch, dass man die Themen, die Rechtspopulisten anspricht, man sollte das in einer vernünftigen Wortwahl machen, man sollte das angemessen machen, man sollte das wertschätzend machen. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber man muss die Dinge auch ansprechen. Und ich glaube, da haben sich einige Parteien zu einfach gemacht. Die haben nämlich einfach gesagt, also wenn ihr kritisch über Migration sprecht, dann redet ihr den Rechtsextremen und den Rechtspopulisten das Wort. Und das Ergebnis haben wir jetzt. Ich glaube mal.
Aber Herr Brinkhaus, noch mal ganz kurz, Entschuldigung, ich gehe noch mal auf die CDU ist eine Alternative für Deutschland mit Substanz. Also da ist ja ganz klar, wir reden jetzt nicht von einer linken Partei, die sich einer bestimmten Rhetorik bedient, sondern wir reden von der CDU, die sich dann ganz klar der AfD-Rhetorik bedient. Sogar
also
mit
das
der Anspielung.
Ist jetzt eine Bemerkung, die, glaube ich, fast alle in der CDU für sehr unglücklich halten und ich glaube Friedrich Merz auch für sehr unglücklich halten. Und dass sie jetzt daraus einen generellen Trend konstruieren, das halte ich für unlauter. Und dementsprechend sollten wir einfach mal schauen, was hat denn dazu geführt in der Sache, in den einzelnen Ländern, dass rechtspopulistische Parteien übrigens in vielen, vielen Ländern, das ist in Italien der Fall, das ist in Frankreich der Fall, das ist in den Niederlanden der Fall und auch wenn die Entwicklung jetzt bei der Europawahl in Skandinavien gegenläufig ist, selbst in Skandinavien der Fall. Was hat dazu geführt in der Sache, im Inhalt, in der Politik, im täglichen Erleben der Menschen, dass diese Parteien so an Boden gewonnen haben? Und diese Frage, die müssen wir beantworten und dann können wir das Ganze auch auf die europäische Ebene bringen.
Ja, aber da gibt es doch eine Antwort. Das Problem ist doch, dass wir in Europa gar keine wirkliche Opposition innerhalb des europäischen Spektrums haben. Was in Brüssel beschlossen wird, wird immer beschlossen gemeinsam von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen und oft auch noch Grünen. Die einzige Opposition bei der man sich dann wiederfindet, wenn man mit irgendwas nicht einverstanden ist, sind dann die Populisten. Und das ist das Ergebnis. Deswegen beruhigt mich das auch gar nicht, dass sie noch keinen Einfluss oder nicht genug Einfluss oder prägenden Einfluss im Europaparlament haben. Wir haben eine Konfrontation zwischen den proeuropäischen Parteien und denen, die Europa mehr oder weniger schaden wollen. Und das wird immer so weitergehen. Und wenn Sie dann mit der Agrarpolitik nicht einverstanden sind, dann können Sie eben nicht von CDU nach SPD oder nach Grün oder nach Liberal wechseln, weil die das alle gemeinsam beschlossen haben. So, und dann kommt noch dazu, dass die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, was sie in Europa wirklich mit ihrer Stimme genau bewirken. So, deswegen wählen sie ja national. Und diesen zaghaften Versuch, der Europawahl ein Gesicht zu geben mit dem Spitzenkandidatenmodell, bei der vorvorletzten Wahl das erste Mal probiert, ist bei der letzten Wahl mit tatkräftiger Hilfe von Frau Merkel und Herrn Macron kaputt gemacht worden. Frau von der Leyen, eine Christdemokratin, proeuropäisch, kann sie keine Sonntagsreden halten, ohne er hat sich dafür hergegeben, das kaputt zu machen. So, und das sehen die Leute doch. Dieses Publikum ist doch nicht blöd.
Herr Müller, können Sie dem was abgewinnen, was Herr Krause sagt? Also wenn ich Herrn Krause richtig verstanden habe, sagt er, eigentlich haben wir ja nur diese proeuropäischen Parteien, die in Brüssel entscheiden. Und wenn man eben da nicht für ist, dann bleiben einem nur die Extreme übrig.
Ich sage es mal ganz klar, ja und nein. Also die Diagnose ist völlig richtig. Demokratie ist ja nicht, wenn immer alles besonders gut erklärt wird und dann die Kinder sozusagen richtig mitmachen, weil der Lehrer jetzt endlich mal gesagt hat, wie alles genau funktioniert und was die EU ihnen alles Gutes tut. Demokratie ist, dass man sich an der Macht abwechselt. Und wenn man das Gefühl hat, Moment, es gibt gar keine Alternativen, es ist immer nur diese sozusagen breite, sogenannte proeuropäische Mitte, die da an der Regierung ist, plus, wie Herr Krause richtig gesagt hat, es gab große Versprechungen, es könnte doch diesen Spitzenkandidatenprozess geben, man könnte sich mit einer Person identifizieren, das ist krachend gescheitert, davon war diesmal so gut wie keine Rede mehr. Vor dem Hintergrund kann man sagen, in der Tat, also da kann man sagen, die EU macht ständig irgendwelche Versprechen, ganz unabhängig davon, ob sie dem im Alltag Gutes bewirkt, das tut sie natürlich, aber diese politischen Versprechen klingen immer extrem hohl. Das erklärt meiner Ansicht
nach. Der Prozess ist nicht gescheitert, er ist zerstört worden von Politikern.
Ich bin bei Ihnen, kein Widerspruch. Sie haben völlig recht, es ist bewusst gemacht worden. Ich wäre nur vorsichtig mit der Aussage, dass alle, die jetzt Extremisten oder Populisten wählen, eigentlich ja mehr Demokratie in der EU wollen. Also das ist immer noch sehr viel wahrscheinlicher, dass, da würde ich nochmal auf Herrn Brinkhaus zurückkommen, Sie haben natürlich völlig recht, die anderen Parteien müssen liefern, man muss sich mit den wirklichen Problemen beschäftigen, aber die Probleme erklären sich ja nicht von selber. Es geht ja immer um das, was auf Deutsch heute so schön Framing heißt. Und wenn man halt das Framing von Rechtsextremen und Rechtspopulisten übernimmt. Wenn beispielsweise der Innenminister von Macron sagt, Marine Le Pen sei irgendwie zu weich gegenüber den Islamisten und die ist selber völlig konsterniert, wenn sie das hört, dann darf man sich nicht wundern, dass halt viele Bürgerinnen und Bürger sagen, naja, wenn diese Figuren mir sagen, dass das, was die Rechtspopulisten immer schon moniert haben, so stimmt, dann wähle ich doch das Original und nicht die Kopie.
Und wenn ich vielleicht da noch mal einhaken dürfte,
Frau Selle, weil gerne.
Diese super Mehrheit, die Herr Krause eben beschrieben hat, das ist natürlich so, dass es auch, weil das Europaparlament anders arbeitet als der Deutsche Bundestag zum Beispiel, dass es sozusagen immer eine sehr breite Mehrheit gab. Aber in der letzten Legislaturperiode war es so, dass es in der Tat durchaus zwei Machtoptionen gab, die sich auch manchmal abgewechselt haben. Also es gab die Möglichkeit, eine linke, also Mitte-Links-Mehrheit gegen die EVP zu haben. Und es gab die Möglichkeit, eine Mitte-Rechts-Mehrheit sozusagen dann ohne die Linken zu haben, die sich zum Teil auch, und das kann man in den im Abstimmungsverhalten sehen, durchaus abgewechselt haben. Also da gab es schon auch unterschiedliche Mehrheiten. Es gibt halt nicht dieses klassische Regierungsopposition, wie wir es im Bundestag kennen. Interessant wird es jetzt, wenn wir auf diese kommende Legislaturperiode blicken, weil da hat sich eines ganz fundamental geändert. Die EVP ist deutlich stärkste Kraft geworden, hat auch nochmal deutlich zugelegt im Vergleich zum letzten Mal. Und es kann jetzt nicht mehr gegen die EVP regiert werden. Das ist erstmal sozusagen, also es ist letztlich stabiler, aber das bedeutet auch, dass die EVP so ein Stück weit zum Regieren verdammt ist, weil sie haben jetzt ihre Spitzenkandidatin, die sie durch den Prozess getragen haben, und sie können nicht mehr sagen, naja, das wurde jetzt beschlossen, weil das dann die Mitte-Links-Mehrheiten waren. Also am Ende kommt es jetzt ganz zentral auf die EVP an, was sie wirklich erreichen werden in dieser Legislatur und wofür sie sich, und das hoffe ich sehr, dass es der Fall sein wird, dann auch rechtfertigen müssen. Also dass wir vielleicht am Ende der Legislaturperiode wirklich mehr dann darüber diskutieren können, naja, was wurde denn jetzt erreicht und wie kann dann auch ein Wahlkampf aussehen? Aber das ist natürlich noch ein bisschen weit hin.
Aber ich bleibe noch mal vielleicht bei dem Punkt, weil Sie es gerade gesagt haben, die EVP ist zum Regieren verdammt, haben Sie gesagt. Die EVP möchte auch ihre Spitzenkandidatin und mögliche künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen durchsetzen. Da haben viele in Deutschland gefordert, unter anderem SPD-Parteichef Klingbeil, aber auch viele andere haben gefordert, dass sich Ursula von der Leyen klar von etwa Fratelli d'Italia der Giorgia Meloni abgrenzen soll. Das hat von der Leyen aber nicht vor der Wahl getan. Also es gab keine klare Abgrenzung, weil Stimmen der Fratelli nun mal erst von der Leyen ins Amt hieven könnten. Warum hat sie sich diese Option offen gelassen, Herr Brinkhaus? Warum keine klare Abgrenzung?
Ursula von der Leyen spricht ja mit den Grünen. Das heißt, der primäre Gesprächspartner sind nicht die Fratelli. Und wenn ich Ihre These aufgreifen darf, dann muss ich auch sagen, also ich meine, Frau Meloni wird hier in Deutschland in allen Ehren empfangen, auch von Olaf Scholz, ist eine Partnerin, auch scheinbar bei den Gipfelgesprächen. Und das bedeutet ja jetzt nicht, dass man die Inhalte der Fratelli übernimmt, sondern es kommt genauso darauf an, wie Sie das gesagt haben oder wie es gerade eben gesagt worden ist. Die EVP steht in der Verantwortung und die steht in einer inhaltlichen Verantwortung. Das heißt also, es kommt darauf an, welche Politik gemacht wird. Und da haben wir in den nächsten Jahren in Europa sehr, sehr viel zu tun, weil sehr, sehr viele Probleme zu lösen sind. Und da bin ich eigentlich auch ganz optimistisch. Übrigens nicht nur wegen der EVP, sondern auch deswegen optimistisch, weil wir der Meinung sind, dass dieses Team, was da gebildet worden ist, mit Kostas und mit der estnischen Premierministerin als Außenbeauftragte, Frau Kallas, dass das ein richtig gutes Team sein kann. Also wir hatten ja in der letzten Europäischen Kommission oder im letzten europäischen Triumvirat, wenn man diese dreimal nimmt, den Chef des Rates, der Außenbeauftragte und die Präsidentin der Kommission, hatten wir ja drei Leute, die sich nicht so gut verstanden haben. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass da drei wirklich gute Politiker sind und dass sie, wenn die gut zusammenarbeiten, richtig was machen können. Und das, wie gesagt, mit einer starken Mehrheit aus der Mitte heraus organisiert von der EVP. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir da in Europa was Gutes hinkriegen.
Mit den Stimmen der Fratelli oder ohne?
Also ich würde inhaltlich nicht auf die Stimmen der Fratelli setzen, aber wer jetzt am Ende des Tages Frau von der Leyen wählt, es würde ja theoretisch auch reichen, wenn es alle Fraktionen, die sich ja übrigens noch gar nicht ausgebildet haben, endgültig der Mitte machen. Aber Sie haben recht, es fehlen da meistens irgendwo 10 oder 20 Stimmen. Und eine Option wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Es gibt jenseits der Fratelli, jenseits der Grünen, jenseits aller anderen, mit denen da momentan gesprochen oder nicht gesprochen wird, auch noch eine Menge freie Abgeordnete. Und damit meine ich nicht die AfD, die sich keiner Fraktion angeschlossen haben. Und da wird es sicherlich auch noch die eine oder andere Stimme Frauen für Ursula von der Leyen geben. Und ich glaube nicht, dass am Ende des Tages die rechtspopulistischen Stimmen den Ausschlag geben werden.
Herr Müller, ist Ihnen das genug Abgrenzung?
Also der eigentliche Sündenfall, wenn ich das so sagen darf, war ja, dass die EVP lange Jahre Viktor Orban toleriert hat. Und ohne die Unterstützung der EVP hätte er es nicht geschafft, in Ungarn eine, wie es laut Europäischem Parlament ja offiziell genannt werden darf, elektorale Autokratie zu errichten. Weil das war halt auch sehr gut für die deutsche Autoindustrie. Frau Merkel hat das toleriert. Und wenn Manfred Weber seine roten Linien gezogen hat, dann ist Herr Orban da locker drüber weggetänzelt. Also das hat auch, obwohl das wahrscheinlich wie Herrn Brinkhaus wieder sehr abgehoben vorkommen mag, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Vergessen der eigentlich christdemokratischen Ideen zu Europa zu tun. Wenn Orban sich heute hinstellt und sagt, ich bin der letzte wahre Christdemokrat, die Deutschen sind ja beispielsweise völlig weichgespült worden von Merkel und die akzeptieren ja heute auch die gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter, aber auch gesagt hat, Christdemokratie ist Nationalismus, dann hätte, glaube ich, ein Helmut Kohl noch aufgeschrien und gesagt, nein, Christdemokratie ist nicht Nationalismus. Es ist eigentlich fast das Gegenteil von einem moralischen einer moralischen Aufwertung des Nationalstaats an sich. Also das hatte viel mit Machtinteressen zu tun, es hat mit wirtschaftlichen Interessen zu tun, es hat aber auch damit zu tun, dass eigentlich heute, glaube ich, keiner wirklich mehr erklären kann, wofür die EVP eigentlich inhaltlich wirklich steht, jenseits eines sehr allgemeinen Kompetenzanspruchs. Also wir wissen, wie der Laden läuft, mit uns seid ihr auf der sicheren Seite. Aber eine wirklich pro-europäische Agenda, wie es sie in den 90er Jahren zum Beispiel noch gab, sehe ich eigentlich nicht mehr.
Herr Brinkhaus, ich könnte mir vorstellen, Sie wollen darauf antworten.
Naja, also jetzt Angela Merkel zu unterstellen, dass sie keine proeuropäische Agenda gehabt hat, das halte ich schon für abenteuerlich. Friedrich Merz
Wie
zu
bitte?
Unterstellen, dass er keine proeuropäische Agenda hat.
Das ist doch nicht
Ihr
Ernst, Herr Brinkhaus.
Das halte ich also schon für sehr abenteuerlich. Also ich glaube mal, dass es unsere DNA ist und das sieht sich auch in jedem Grundsatzprogramm, war Teil der Diskussion, dass wir dieses Europa, was von Konrad Adenauer unter anderem zusammengeführt worden ist, auch zu einem guten Projekt immer weiterentwickeln wollen. Und dementsprechend halte ich das ehrlich gesagt für falsch. Und Herr Orban ist ausgeschlossen worden und ist raus aus der EVP. Ich glaube mal, die Stellungnahmen sind da relativ eindeutig. Ich könnte jetzt auch sagen, dass der slowakische Premierminister Fico bei den Sozialdemokraten lange war, aber das bringt doch nichts, sondern wir sollten jetzt wirklich gemeinsam nach vorne schauen und sollten uns jetzt nicht irgendwo in Bonn oder was früher mal in Brüssel Edmund Stoiber gesagt hat, aufhalten, sondern wir sollten gucken, wie wir dieses Europa zu einem Erfolg führen können, wie wir es gemeinsam zum Erfolg führen können. Und da ist meine These ganz klar, wir müssen national, auf nationaler Ebene alle Parteien in allen Ländern, alle Parteien der Mitte das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen, dann gut für Europa argumentieren, mit diesem Dreierteam, was sich da jetzt wohl herausgebildet hat, gute Politik machen und dann wird das auch gut werden.
Auf den Punkt kommen wir noch, wir wollen ja nach vorne schauen. Herr Kraus, ich bringe noch mal einen Punkt rein und dann können wir gleich noch mal reinspielen. Ich habe noch eine These für Sie alle und zwar auch die These, warum es eben so einen Zulauf auch für rechtspopulistische Parteien geben könnte. Und diese These kommt von politischen Beobachtern, unter anderem von der Welt. Da wurde die These aufgestellt, zu viel Europa in zu kurzer Zeit habe die Wählerinnen und Wähler überfordert, also zu viel europäische Integration. Und die These lautet, nicht rechtsnationale Parteien seien das Problem, sondern auch, dass Europa die Balance verliert. Zu viel Nation zerstört das Friedensprojekt Europa, zu viel Europa aber auch. Da wäre nochmal die Frage in die Runde, wie stehen Sie zu dieser These? Frau Selle, vielleicht Sie.
Ja, ich glaube, diese zu viel, zu wenig Diskussion ist wahrscheinlich so alt wie das europäische Projekt selber. Und ich finde es ehrlich gesagt, also das ist natürlich sehr holzschnittartig gesehen, weil am Ende geht es darum, und da bin ich bei Herrn Brinkhaus, es geht darum, Probleme zu lösen. Und wir haben das in der letzten Legislatur gesehen, das Fit for 55-Paket, also die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, dass Europa 2055 klimaneutral ist, das ist was man rein technisch nicht national lösen kann. Das können wir nur gemeinsam europäisch. Und das ist im Übrigen auch viel effizienter, wenn man es europäisch löst, weil man da nicht jeder Staat für sich im Klein-Klein reguliert. Ob das nun alles immer sozusagen super gut umgesetzt wurde, da streiten sich die Geister, aber im Grundsatz so. Aber natürlich, wir leben in komplexen Zeiten. Es wurde auch schon angesprochen, wir haben den Krieg vor unserer Haustür, wir hatten eine Corona-Pandemie, wir haben Wirtschaftskrise, Energiearmut, also so, you name it. Und ich glaube, die Leute sind nicht nur überfordert, was Europa angeht, sondern auch was nationale Regelungen oder sozusagen den Nationalstaat angeht. Ich glaube, das ist immer so, diesen Gegensatz aufzumachen, ist es ja zu viel, zu wenig Europa. Also niemand fragt irgendwie, macht der Bundestag zu viel oder so. Ich glaube, es ist eher sozusagen dieses so ein allgemeines Überforderungsmoment. Aber natürlich, bei europäischer Politik muss man einfach immer natürlich noch mehr begründen, warum man etwas macht. Und ich glaube, diese kommunikative Aufgabe muss auch noch viel stärker wahrgenommen werden, dass man sagt, so, was ist denn jetzt der Anknüpfungspunkt und warum machen wir das europäisch? Und vielleicht sich auch manchmal ein bisschen zurückhalten bei manchen Regierungen.
Also da würde ich Frau Selle absolut recht geben. Das ist genau der Punkt. Man muss die Balance finden. Und natürlich ist es an der einen oder anderen Stelle so, dass man sagt, muss Europa das jetzt auch noch regeln? Und auf der anderen Seite, sagt man, Stichwort Verteidigung oder auch andere Sachen, könnte Europa da nicht noch mehr machen? Und das ist eine Sache der Erklärung, der vernünftigen Erklärung. Und ich glaube, da haben wir alle eine Aufgabe, nicht nur die Politikerinnen und Politiker, sondern auch die Medien. Und ich möchte noch mal eins reinwerfen. Wir haben ja auch zum Beispiel keine gemeinsame europäische Öffentlichkeit, sondern Europa wird in jedem Land irgendwo extra diskutiert. Und ich glaube, das wäre die große Aufgabe von uns Politikern und Medien, wirklich so ein europäisches mediales Lagerfeuer zu organisieren, wo dann auch wirklich länderübergreifend die großen Debatten geführt werden können.
Europäisches mit dir. So, ich habe Oh Gott von Herrn Krause gehört.
Ja, das ist eine Idee, die immer wieder diskutiert wird, die aber praktisch nicht geht. Scheitert schon an den Sprachen. Wir werden kein gemeinsames Lagerfeuer haben. Das ist aber auch nicht der entscheidende Punkt, sondern ich war wirklich gerade entsetzt, und das muss ich loswerden, als Herr Brinkhaus über die europapolitische Ideen von Frau Merkel geredet hatte. Sie hatte keine. Ganz Deutschland hat keine Idee von Europa. Wie oft bin ich von meinen europäischen Kollegen, von Politikern aus anderen Ländern gefragt worden, warum habt ihr eigentlich keine Idee? Wir wussten von den Franzosen, was sie mit Europa wollen. Wir wussten es von Orban. Wir wussten es von anderen, wie sie sich Europa vorstellen. Aus Deutschland kam nichts. Frau Merkel guckte immer bis zur nächsten Ecke. Und wenn sie um die Bo guckte, sie wieder bis zur nächsten Ecke. Auch die Sozialdemokratie. Die SPD interessiert sich auch nicht für Europa. Kann man am schönsten im Koalitionsvertrag ablesen. Die wollen noch nicht mal einen Kommissar haben und so weiter. So, und das ist das Problem. Dieses wichtigste Land mitten in Europa hat keine Idee, wohin es mit Europa will.
Sagen Sie, Herr Krause, ich gehe rein, weil wir nur noch wenige Minuten haben. Ja. Und ich möchte das gerne noch mal nutzen. Wir wollten ja auch noch mal darüber sprechen, Rezepte gegen Rechtspopulismus. Herr Brinkhaus hat immer wieder gesagt, man muss eine gute nationale Politik machen. Herr Müller, was ist das Rezept gegen Rechtspopulismus?
Also nur ganz kurz, Herr Krause hat völlig recht. Macron wartet seit 2017 auf den Rückruf aus Berlin, was seine europapolitischen Ideen angeht. Bis heute hat sich keiner gemeldet. Also das ist völlig richtig. Es gibt keine europapolitische Agenda in Deutschland, jenseits von, wir wollen den Laden irgendwie zusammenhalten. Was macht man gegenüber rechts? Also es gibt zwei Extreme, der totale Ausschluss oder das einfache Kopieren. Beide sind falsch. Der totale Ausschluss ist strategisch und taktisch falsch. Weil wenn man sagt, mit denen reden wir erst gar nicht, dann sozusagen bestätigt man ja das Narrativ, was sie ihren eigenen Anhängerinnen immer vorsetzen. Wir sind die Einzigen, die die Wahrheit sagen. Ihr seid alle Opfer. Nur weil wir diejenigen sind, die sozusagen sich was trauen, werden wir total ausgeschlossen. Also auf der Ebene schon falsch, aber auch, wenn ich das nochmal so hochgestochen sagen darf, demokratietheoretisch falsch. Denn nicht jeder, der rechtspopulistisch wählt, ist ja selber Rechtspopulist. Es ist ja theoretisch denkbar, dass jemand sagt, was Marine Le Pen über Islam sagt, gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber ihre Industriepolitik für Nordfrankreich, die finde ich toll. Und wenn man jetzt mit Marine Le Pen überhaupt nicht reden würde, würde man sozusagen dieser Person auch den legitimen Repräsentationsanspruch nehmen. Also das ist falsch. Nur das Gegenteil, der totale Einschluss, das Kopieren, was ja eigentlich der große Trend in Europa ist, dass man sozusagen die Rhetorik der Rechtspopulisten letztendlich übernimmt oder sogar noch versucht, das zu übertreffen, ist natürlich sowohl instrumentell falsch, aber auch, weil es letztendlich menschenfeindliche Konsequenzen hat, auch auf dieser normativen Ebene wieder falsch. Mhm. Ganz kurz gesagt, man muss mit ihnen reden, aber man darf nicht wie sie reden. Man muss die Auseinandersetzung suchen, natürlich liefern, völlig klar, auch sich real Probleme annehmen, aber auch in der Auseinandersetzung immer wieder die roten Linien deutlich machen. Wir können über Einwanderung reden, aber wenn jemand sagt, Frau Merkel, Sie erinnern sich an diesen Satz, Frau Merkel hat einen geheimen Plan, das deutsche Volk durch Syrer zu ersetzen, ist es ganz wichtig, dass jemand da reingrätscht und nicht so tut, als sei das in der Demokratie normal.
Frau Selle, ich möchte Ihnen nochmal die Gelegenheit geben, wir haben wirklich nur noch ganz kurz Zeit, Ihr Rezept gegen Rechtspopulismus.
Ja, ich glaube, dieses Reingehen und es nicht als normal darstellen. Also ich hatte ja eingangs gesagt, während den Anfängen, und die Anfänge sind natürlich schon vielleicht etwas fortgeschritten, aber es ist nicht weniger wahr, dass man da wirklich, man darf es nicht normalisieren. Das finde ich ist ganz wichtig. Auf die europäische Ebene bezogen, glaube ich, dass es auch schon wichtig ist zu erkennen, dass diese Parteien einfach per se dagegen sind, aber dass man dann auch deutlich macht, warum, also was bedeutet das? Also wenn die AfD einen Dexit fordert, was bedeutet das konkret für die Menschen? Also dass man das auch nicht da stehen lässt, sondern sagt so, ne, was bedeutet Remigration im Konkreten, wenn man das weiterdenkt? Was bedeutet der Austritt Deutschlands aus der EU? Und dass man das einfach konkret macht und nicht diese Wolkenkuckucksheime da irgendwie stehen lässt.
Vielen Dank an dieser Stelle. Und das war sie auch schon, unsere Runde am heutigen Abend. Ich sage nochmal Dank an unsere Gäste, an CDU-Politiker Ralf Brinkhaus, an Lynn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, Rolf-Dieter Krause, Ex-ARD-Brüssel-Korrespondent und Populismusforscher Jan-Werner Müller. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Maria Grunwald. Machen Sie es gut und tschüss.